بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها،
آمين يا رب.
أنت وليها ومولاها. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان كيف أبيع وأشتري، ومع اللقاء 92. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أسلوب كبير الله. Im Herrn der Welten, im Alabama, den Barmherzigen und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe. Wir sind nach wie vor bei der Thematik des Handels. Generell bei dieser Vortragsreihe sind wir angekommen beim Vortrag Nummer 92. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. فقد وقفنا أمام عقد البيع، فبينا مشروعية هذا العقد والحكمة منه، تكلمنا عن أركانه وشروطه، تكلمنا عن البيوع المنهية عنها، بعد كده انتقلنا إلى الربا. عليكم السلام. حذرنا من الربا وبينا حكمه، وتكلمنا عن أقسام الربا، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة. في الدرس الماضي بدأنا نقف أمام عقد القرض، تكلمنا في الدرس الماضي عن مشروعية القرض، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع شروط عقد القرض والأحكام التي تتعلق به، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Liebe Geschwister, wie bekannt haben wir diese Vortragsreihe schon vor längerer Zeit gestartet. Es ging darum, zu verdeutlichen, wie gottesdienstliche Handlungen auszuführen sind, und deswegen auch der Begriff Käfer, wie, was damit gemeint ist. Wie ist diese Art der Ibadah auszuführen? Aber auch wie im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehung und auch der geschäftlichen Beziehung. So haben wir jetzt vor längerer Zeit schon bereits damit begonnen und haben über den Handel gesprochen. Wir haben allgemein über den Handel gesprochen, was einen Handel ausmacht, die Bedeutung davon, die Bedeutung aus islamischer Sicht, wie ein Handelsvertrag zustande kommt, was grundlegende Bestandteile eines Vertrages sind, vom Kaufen und Verkaufen von Waren. Wir haben über Riba gesprochen, wir haben über den Zins gesprochen, wir haben gesprochen, wie das Urteil darüber ist, dass er haram ist. Wir haben die verschiedenen Auslegungen des Zinsgeschäftes besprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie es ist, mit zinsrelevanten Gütern zu handeln und was es dabei gilt zu beachten. Im letzten Vortrag haben wir dann ein neues Kapitel angefangen, und zwar das Darlehen. Heute, inshallah, ist der zweite Vortrag bezüglich dieser Thematik, speziell des Darlehens. Im letzten haben wir darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, was die Belohnung ist, die damit einhergeht. Heute sprechen wir über die Bedingungen oder die zwingenden Bestandteile eines Darlehensvertrages. Und das ist das Thema des heutigen Abends. Bidnillahi ta'ala.
بينا في الدرس الماضي أن القرض عبارة عن دفع مال لمن ينتفع به ثم يقوم برده كما هو بعد حين، وأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وفيه تفريج للقربة، وفيه رفع الحرج عن الفقير المحتاج إلى آخره، لكن القرض له شروط حتى يكون مباحا مشروعا. من هذه الشروط: أولا، لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه، لأن المقرض اشترط نفعا، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، كأن يسكنه داره مجانا أو رخيصة أو يعيره دابته أو أي شيء آخر أو غير ذلك من المنافع. فإن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك، وأجمع الفقهاء على منعه. وطبعا ورد في بعض الآثار أن النبي نهى عن كل قرض جر منفعة، والنهي تحريم، وروي موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. طبعا موقوف يعني من كلام الصحابي، لأن الحديث كما تعلمون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول المرفوع، الثاني الموقوف، الثالث المقطوع. فالمرفوع يعني مرفوع للنبي، يعني من كلام النبي. عندما تسمع مثلا في السنة يقولون قال ابن عباس كذا وله حكم الرفع، يعني هذا الكلام ليس من كلام ابن عباس، من كلام النبي، خاصة إذا تكلم الصحابي في باب من أبواب الغيب أو في باب من أبواب الأحكام اللي بتتعلق بالحلال والحرام، فنقول له حكم الرفع، يعني هذا من كلام النبوة، لأن الغيب لا يعلم إلا عن طريق الوحي، وكذلك الأحكام الشرعية من حلال وحرام لا يعرف إلا عن طريق الوحي. فإذا المرفوع يعني كلام النبي. طيب لو النص ده من كلام الصحابي وليس من كلام النبي، يبقى نسميه موقوفا، يعني موقوف على الصحابي، ده من كلام الصحابي، مثل هذه الجملة التي ذكرت: موقوفة كما قال المحدثون على علي بن أبي طالب، كما جاء عند البيهقي وغيره أن عليا قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا، فهو ربا. ودي قاعدة أجمع عليها العلماء، أجمع عليها العلماء أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. يعني عبد الكريم يريد أن يقترض مني 1000 يورو، قال له ماشي، بس أنا كنت محتاج السكن اللي عندك في البيت يا عبد الكريم لمدة 2 شهر. السكن أصلا بيسكن في الشهر ب500 يورو، عشان أنا اديته القرض يقول لي خلاص أخلاك ب200 يورو مثلا. يبقى القرض كان سبب في إيه؟ في نفع، إن خدت السكن رخيصا واستغليت القرض لهذا النفع، يبقى ده حرام، حرام. أو قال له طب خد القرض بس أنا محتاج سيارتك لمدة أسبوع، محتاج سيارتك إيش؟ لمدة أسبوع. فطبعا هيستحي، فراح مديني مفاتيح السيارة، يبقى القرض بتاع العبد الكريم جرى إيه؟ منفع، يبقى ربا، حرام، لا يجوز. لو أعطاني السيارة بلا قرض، دي تعاون على البر والتقوى، دي من أخ بيساعد أخاه. إنما أنا لما اديته القرض اشترطت إيه؟ إن ناخد السيارة وانتفع بيها لمدة أسبوع، فأصبح إعطاؤه ليا للسيارة مقابل إيش؟ القرض. يبقى القرض ده جر إيش؟ نفعا، يبقى حرام. يبقى ده أول شرط يا أخي من شروط القرض، ألا يجر منفعة على المقرض، إنما إن جر منفعة على المقترض فلا حرج، ده من باب الهدية، من باب إيش؟ الهدية. يعني إيه المقترض؟ يعني عبد الكريم، إن هو طلب مني قرض 1000 يورو، اديته الـ1000 وقلت له عبد الكريم أنا شايف ظروفك في الشغل كده، والسيارة بتاعتك تقريبا عند أخوك، فخد سيارتي انتفع بيها الشهر اللي جاي ده. يبقى أنا إيه؟ أنا صاحب المال، كمان هديله إيش؟ سيارة ينتفع بيها، خلاص كده؟ فدي اسمها هدية، لا تدخل ضمن الإيش؟ النفع المتعلق بإيش؟ بالقرض. يبقى النفع المحرم اللي بينال مين؟ المقترض ولا المقرض؟ المقرض. إنما المقترض لا حرج إن يجيله نفع ممن أقرضه إضافة للقرض. ليه؟ لأنه يدخل في نطاق الهدية أو الكرم هكذا. فده شرط مهم نخلي بالنا منه، إن أي قرض جر نفعا فهو ربا، زي ما قلت لكم الدرس الماضي. الواد محمد ده عنده محل تجاري، بيتزوج، هيجيب ذهب. يا شيخ سيد محتاج 2000 يورو، اتفضل يا محمد هديهم لك بعد شهر. حاضر يا محمد خدهم. خلاص انا كنت قبل كده ما بروحلوش المحل خالص، مثلا لما اديته ال 2000 يورو بقت فرصه بقى
كل يوم
اخلص الصلاه اروح لمحمد، السلام عليكم محمد. طبعا الشيخ جاله بقى ونديله قرض، شيخنا اتفضل خد اللي انت عايزه. الشيخ ياخد، والشيخ مش عايز ياخد لك يجيب 50 يورو مثلا حاجات. ها محمد كام؟ لا والله خلاص شكرا. هو ده الربا، هو ده ايه؟ عين الربا. يبقى انا القرض بتاعي كان سبب في نفع ليا، اروح بقى كل شويه طبعا. وانت عندك كمان قاعده اخرى، ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. طبعا ليس بحديث، في ضعف في السند، انما المعنى صحيح. يعني لا يجوز لاحد ان ياخذ شيئا من احد الا بطيب نفس. بعض الناس في سئيل، يقول لك الانسان ده سئيل، اذا شاف معاك حاجه حلوه يحرجك. الله القلم ده حلو يا عم الشيخ، طب خده، بس انا مش هقول لك خده لان مكتوب عليه الشيخ سيد عبد العاطي، ده معمول لي مخصوص، فمش هقول لك خده، فما تحاولش. ماشي كده؟ مش ما تحاولش خلاص كده، فيجي يحرجك. الله ايه ده، ايه الجلابه الحلوه دي يا عبد الكريم، يا ده شكلها، بص دي شكلها يبقى حلو عليا قوي،
يلا خد.
فيتحب روح قالح، حرام، لانه اخذ بايش؟ بسيف الحياه، انت احرقته عشان تاخدها منه. فنخلي بالنا يا اخوه، خلي بالنا من هذه الصفات القبيحه عند بعض الناس. يشوف حاجه عند حد على طول ينظر لها، عايز ياخدها. يا اخي الله يهديك، وهو عارف هي جايه منين، تروح تشتريها. لا بص انت جبتها منين يا محمد، هي غاليه، هي بكام دي، اصلا كنت محتاج لها. طب ما تروح تشتريها ما دام محتاج لها. لا انا اقعد عند محمد واقعد ازن عشان محمد يستحي مني يعمل لي ايه، يديها لي، بس مداله ومتضايق. ما هو كمان زي ما انت حبيبها، هو كمان ايش حبيبها يا ولا، ما جابها ليه؟ فهمت حاجة؟ فدي مسائل شرعية. عارف معظم خلافات المسلمين والفرقة بتيجي من المسائل الخلقية دي، مفيش مراعاة. فنخلي بالنا من المسائل دي، اوعى تتطلع لما في يد غيرك، انت مسلم اوعى تتطلع لما في يد غيرك، دي قضية خطيرة جدا. تروح على زيارة عند الناس عاملين انتريه كويس، الله ايه الانتريه الحلو ده، تمشي تحرق الانتريه، خد له عين عين، او فجأة تلاقي مش عارف حاجة تقع على الانتريه باص، طب يا اخوي تبارك الله او اسكت اسكت، مش كل حاجة تقعد تزن فيها وتتعب الناس معاك. في ناس كده وحشة، اذا دخل عندك البيت البيت يتكسر كله. اه والله العظيم، من عينيه ينظر لده ويبحث عن ده ويتطلع على ده ويفتش في ده، حتى السجادة ما بيرحموهاش. قال لا انت جايب السجادة دي منين يا اخي؟ دي بتاعت المسجد الله يهديك. فنخلي بالنا يا اخوة، في حاجة اسمها قيم للزيارات واداب دخول البيوت. اوعى تتطلع، لان دي اسمها العورات، اسمها العورات. فما تنظرش لشيء في يد غيرك الله يبارك لك، إنه ربما تحت وطأة سيف الحياء يتنازل عنه لك، ولكن يضمن في نفسه يبقى البغض، يكره إنك تجيله تاني، أو يكره إنه يشوفك، إنك كل ما يشوفك هتاخد منه ما يحب. ترجم يا ابني.
طيب
الواد ضحك شكله فهم من غير ما من غير لغة كمان. إن
شاء الله. Wie gesagt, wir sind beim Darlehensvertrag, wie wir erwähnt haben. Und es gibt gewisse Bedingungen, die es gilt zu beachten, wenn man einen Darlehensvertrag abschließt. Wie gesagt, beim letzten Vortrag haben wir generell über die Thematik des Darlehens gesprochen, was das Urteil darüber ist. Und heute, bin in der Ta'ala, sprechen wir über die
heute ما هوش حاجة ناخدها منه كده بيضحك بقى بجد.
Das was wir heute besprechen, aufzulachen. Das was wir heute besprechen, es sind die verschiedenen Bedingungen eines Darlehensvertrages. Und la ilaha illallah. Wir haben gesagt, dass eine der Bedingungen ist, dass wenn man jemand dass eine der Bedingungen ist, das wäre sehr. Eine der Bedingungen ist, wenn man jemandem ein Darlehen gibt, dass man dadurch keinen Vorteil erzielen darf. Also es ist nicht erlaubt, jemandem ein Darlehen zu geben, wie beispielsweise der Sheikh das Beispiel gegeben hat, dass man jemandem ein Darlehen gibt, aber dann dadurch einen Vorteil erzielt. Wir reden nicht über ein Handelsgeschäft. Über die Thematik des Vorzugs haben wir in den letzten Vorträgen auch schon gesprochen. Aber heute geht es speziell um das Darlehensgeschäft. Das heißt, wenn ich einem Bruder beispielsweise Geld leihe, nicht mit der Absicht, Zinsen zu erzielen und auch nicht mit der Absicht, dass er mir mehr zurückgibt oder ähnliches, sondern lediglich mit der Absicht, ich leihe ihm jetzt 1.000 Euro und er soll mir 1.000 Euro wieder zurückgeben. Aber in dieser Zwischenzeit erziele ich einen gewissen Vorteil. Wenn ihr beispielsweise, Sheikh hat das Beispiel gegeben, wenn ich beispielsweise zum Bruder Mohammed gehe, Mashallah, der ein Geschäft hat, und ich habe ihm als Beispiel 1.000 Euro geliehen. Der ist gekommen, der hat gesagt, ich habe Geldsorgen, ich brauche 1.000 Euro als Beispiel. Ich habe ihm 1.000 Euro gegeben und er wird mir die 1.000 Euro wieder zurückgeben. Aber in dieser Zwischenzeit gehe ich zu ihm in den Laden mit der Absicht, einen gewissen Vorteil zu erzielen. Ja, nee, ich gehe zu ihm zum Einkaufen als Beispiel und dadurch, dass er ja von mir 1.000 Euro hat, wird er sich ja schämen vor mir. Das heißt, ich habe ihm diese 1.000 Euro beispielsweise heute gegeben. Nächste Woche gehe ich einkaufen bei Mohammed und ich nehme das, das, das. Und er sagt, ich sage ihm, Mohammed, wie viel kostet das? Und er sagt, Abdelkarim, nimm das nur, ich kann von dir kein Geld nehmen. Und dann nehme ich das und gehe ich raus. Warum ist hier dieses Verbot bzw. diese Art des Geschäftes ist gleichzusetzen mit dem Zinsgeschäft? Denn der Hadith besagt, und es ist ein Hadith marfu', wenn wir hören, dass es ein Hadith marfu' ist, yani ein zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhobener Hadith. Das heißt, es ist eine Aussage, die zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückgeführt wird. Dann gibt es den Hadith mawquf. Das ist die Aussage, die lediglich ein Sahabi getroffen hat.
في بقى الثالث المقطوع ده من قول التابعي بقى. زي الحسن البصري ومش.
Und dann gibt es den Hadith Maqtu', das ist eine Aussage eines der Tabi'in, yani jemand, der gefolgt ist nach den Sahaban des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Yani es gibt den Hadith Marfu', es gibt verschiedene Arten, ja, aber wir erwähnen nur diese drei. Hadith Marfu', und das ist eine Aussage, die zurückgeführt wird zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Al-Mawquf, das ist eine Aussage eines Sahabis. Wal-Maqtu', das ist die Aussage eines Tabi'is, yani jemand, der gefolgt ist nach den Sahaban des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Aussage heißt es, Jedes Darlehen, das einen Vorteil mit sich bringt, ist haram. Yani jedes Darlehen, das einen Vorteil mit sich bringt, ist verboten. Ist ein Zinsgeschäft, ist ein Geschäft des Riba sozusagen. Jedes Darlehensgeschäft, das einen Vorteil mit sich bringt, aber nur den Vorteil für den Darlehensgeber, nicht für den Darlehensnehmer. Für mich als Darlehensgeber beispielsweise, ich habe Mohammed 1.000 Euro gegeben und ich gehe zu ihm in den Laden und ich habe das schon im Hinterkopf, ich gehe bei ihm einkaufen und so weiter und so fort und er wird sowieso kein Geld von mir nehmen, der sagt, Abdelkarim, nimm es, kein Problem, oder er macht 50% Rabatt oder wie auch immer. Das ist alles ein Vorteil, den ich erzielt habe aufgrund des Darlehensgeschäftes oder des Darlehensvertrags zwischen mir und Mohammed. Wenn Mohammed aber einen Vorteil bekommt, dann ist das kein Problem. Yani beispielsweise, Mohammed kommt zu mir und sagt, Abdelkarim, ich brauche 1.000 Euro, ich habe das und das Problem, ich gebe ihm 1.000 Euro und ich sehe als Beispiel, sein Auto ist kaputt. Ja? Und dann sage ich ihm, guck mal, ich habe gesehen, dein Auto ist kaputt, hier hast du mein Auto für 2 Wochen oder für 1 Monat oder wie auch immer, du kannst mit meinem Auto fahren. Das ist ja ein Vorteil, der für den Darlehensnehmer entstanden ist und das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Riba ist es nur, wenn der Vorteil für den Darlehensgeber entsteht. Und weil der Darlehensgeber schon mit dieser gewissen Absicht reingegangen ist, in diesen Vertrag einen gewissen Vorteil zu erzielen. Das heißt, die erste Bedingung eines Darlehensvertrags, die wir erwähnen, ist, dass das Darlehensgeschäft für den Darlehensgeber keinen Vorteil mit sich bringen darf. Ja? Wir reden darüber, dass der Darlehensgeber absichtlich einen Vorteil versucht zu erzielen. Ja? Das ist eine Form von Riba, von Zins, und das ist das, was verboten ist. Und deswegen sollte man sehr, sehr gut aufpassen bei diesen Darlehensgeschäften. Denn zeitgleich gibt es eine Aussage, die sagt, all das, was erlangt wird aufgrund von Schamhaftigkeit oder jemandem abverlangt wird, weil er sich schämt, ist verboten. Das heißt, wenn ich beispielsweise, ich weiß, der Bruder, von dem kriege ich sowieso noch Geld, und ich nehme das von ihm aufgrund der Schamhaftigkeit, weil ich weiß, der wird sich sowieso schämen. Ja, der wird mir das vielleicht so nicht geben, aber der wird sich schämen vor mir. Und deswegen wird er mir da einen Nachlass geben oder ähnliches. Und all das sind Dinge, die verboten sind, liebe Geschwister. Und da gilt es auf jeden Fall darauf aufzupassen, wenn man jemandem etwas geliehen hat oder in einem Darlehensgeschäft ist, dass man es nicht macht, um damit ja nie proaktiv einen Vorteil bzw. einen Vorzug zu erzielen.
أن يكون المقرض جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا يصح منه الطبر إن كان سفيها لا يجوز إن كان صغير سن لا يدرك لا يجوز أن يقرض ليه؟ لأن مثل هذا لابد يكون فيه واصي يقوم عليه لحسن التصرف في ماله وبالتالي لازم من شروط القرض إن اللي يقرض الناس يكون بالغ عاقل رشيد إن كان مجنونا خدت منه المال عن القرض يبطل العقد رجع له ماله ما ينفعش لأنه لا يدرك ما عندوش أداة تكليف كذلك إن كان دون البلوغ يعني لا يحسن التصرف في الأموال ما ينفعش فإذا شرط مهم قوي اللي بيسموها في القانون الوضعي الأهلية القانونية حتى في بعض كثير من البلاد اللي حكمت قوانين البشر وتركت قانون رب البشر جل وعلا يقول لك سن الأهلية مثلا 21 سنة أو 18 سنة بيحددوا سن معينة كده للأهلية القانونية للعقود يعني لو عملت عقد قبل السن ده يبقى العقد ده باطل اشترط سن معينة طب ما الشرع جاء بالكمال لماذا تلجأ لقوانين البشر؟ وده السؤال المشكلة خطيرة جدا لما نحيت الشريعة في كثير من بلاد الإسلام ضاع الاقتصاد وضاعت الأمة وانكسرت وذهبت هيبتها لأن الشرع نصرة وعزة وأمن وأمان واستقرار للمجتمعات الأمة لما انغمست في الربا ومعاملات الربوية ضاع اقتصادها وأصبحت ذليلة للأمم وأصبحت محملة بالديون الربوية الباطلة مصيبة كبيرة جدا ليه؟ إنها خالفت شرع ربه جل وعلا وبعدت عن قانون السماء اللي فيه الأمن والأمان والاستقرار وفيه العز وفيه الغنى سبحان الله الربا دمار كله وشر كله وخراب كله. شوف شوف بلاد الإسلام وكيف انتشرت فيها البنوك الربوية، شوف الاقتصاد ازاي دمر، وبقى عندنا بقى ناس الأموال فوق السحاب وناس تحت التراب، ما بقاش في خلاص وسط. ليه الطبقية دي جت؟ بسبب الربا والفساد المالي، نسأل الله السلامة. فيزداد الفقير فقرا وضيقا وكربا وهما، وأصحاب البطون التي لا تملأ إلا بالحرام عندهم الأموال لا تعد، ودي مشكلة. عشان كده الإسلام يعني وضع نظاما عجيبا في توظيف الأموال حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المال الآن في المجتمعات الربوية في إيد الأغنياء فقط، في إيد الأغنياء فقط. ليه؟ لأن الفقير يعني مطحون بالربويات والقروض والقرف لما بيدمروه. وحتى في البلاد الآن بدأ يخترع لك كمان شركات ربوية عشان تدي قروض بسيطة، اللي عايز قرض 5000 جنيه مثلا ويسددهم بعد شهرين ثلاثة ويتسجن بعد شهر، تلاقي كل السجون من الناس البسيطة دي. الفقير يعني اللي استلف مش عارف عشان يجهز بنته فخد له 10000 جنيه يشتري لها تلاجة، اتسجن بالتلاجة، والتانية اتسجنت بالبوتاجاز. مصيبة كبيرة جدا. ادي الربا، هم يزدادون ثراء وانت تخش السجون وانت تتدمر وتخرب بيتك وهو ملوش دعوة، والفايدة تبقى مركبة، العشرة بقى وعشرين وهكذا، نسأل الله السلامة. مصيبة كبيرة جدا. ولذلك الربا دمار للاقتصاد وضياع للبلاد وذهاب للأمان. عشان كده بنقول المشايخ أصحاب العمائم المجرمين هؤلاء الذين يفتون بحل الربا دول معاول هدم للأمة، نسميهم قطاع الطريق، لأنهم قطعوا الطريق على السائرين إلى الله رب العالمين بتحليل الحرام، نسأل الله السلام. الله يرضى عنك يا محمد، جت في وقتها والله، ويحفظك. جزاكم الله خير. فإذن من شروط القرض أن يكون المقرض جائز التصرف، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. نعم.
Der zweite Punkt, über den wir sprechen, wir haben gesagt, der erste ist, dass es nicht erlaubt ist, einen Darlehensvertrag einzugehen mit der Absicht, aus Seiten des Darlehensgebers einen Vorteil zu erzielen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass der Darlehensgeber geschäftsmündig sein muss, dass er in der Lage ist, ein Geschäft abzuschließen. Und das ist auch das, was wir nicht nur aus theologischer Hinsicht, sondern auch in diesen Gesellschaften, was wir kennen, was beispielsweise gemäß dem bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist, ab welchem Alter ist man eingeschränkt geschäftsfähig, ab welchem ist man voll geschäftsfähig, ab welchem oder unter welchem Alter ist man überhaupt gar nichts überhaupt nicht geschäftsfähig. Das sind auch die Dinge, die die Scharia festgelegt haben. Sprich, du musst das Reifealter erreicht haben. Du musst bei vollem Verstand sein. Du musst wissen, was du machst. Ja, nee, diese Voraussetzung gilt ist, dass man überhaupt weiß, dass der Darlehensgeber überhaupt in der Lage ist, zu verstehen, was er eigentlich jetzt gerade macht. Denn jemand, der dieses Reifealter nicht erreicht hat oder jemand, der nicht bei, selbst wenn er das Reifealter erreicht hat, beispielsweise der ist 20, der ist 30, der ist 40, aber der ist nicht bei vollem Verstand, der ist nicht bei klarem Verstand. Sprich, dass er, und das ist üblich, das kennt man ja, dass jemand beispielsweise geistig nicht so fortentwickelt ist, geistig eingeschränkt ist, nicht in der Lage ist und nicht weiß, was er macht oder ähnliches, dass diese Person aus islamischer Sicht keinen Darlehensvertrag eingehen darf, weil diese Person nicht weiß, was er in dem Moment gerade mit dem Geld anstellt. Denn der hat keine Kenntnis darüber. Der checkt überhaupt gar nicht die Situation, was er da gerade macht, dass er jemandem vielleicht gerade 10.000 Euro, 100.000 Euro leiht oder wie auch immer. Das heißt, man muss das Reifealter erreicht haben, man muss bei klarem Verstand sein und man muss geschäftsfähig sein, zu wissen, was man macht. Ja, nee, beispielsweise auch nur bei das Reifealter erreicht zu haben, heißt ja auch noch nicht, dass man tatsächlich in der Lage ist, einen Geschäftsvertrag einzugehen, beziehungsweise zu wissen, was man da mit seinem Geld macht. Und das sind die Dinge, die wir in der Gesellschaft, auch in der muslimischen Gesellschaft, sehr, sehr viel sehen. Sehr, sehr viele Menschen gehen kaputt aufgrund der finanziellen Geschäfte, die sie machen. Ja, nee, sei es jetzt Darlehensgeschäfte, weil sie sich dessen nicht bewusst sind und vielleicht eventuell ein Zinsgeschäft eingegangen sind, aber auch die Zinsgeschäfte an sich. Und deswegen ist es eine fatale Sache für diejenigen, die predigen und die sagen beispielsweise, Riba ist halal, du darfst Riba nehmen oder das erste Haus oder das erste das oder wie auch immer. All diese Dinge führen dazu zu einem Chaos innerhalb der Gesellschaft. Denn es gibt keine vollständigere und weisere und ja, eine gerechtere Gesetzgebung als die Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese Geschäfte, diese Zinsgeschäfte, diese falschen Darlehensgeschäfte, Menschen, die Geschäfte eingehen, Verträge eingehen, ohne sich dessen kundig zu sein, ohne zu wissen, was das mit sich bringt, das ist das, was die Gesellschaft kaputt macht. Das ist das, was Menschen kaputt macht. Das ist das, was Familien kaputt macht, was Ehepartner kaputt macht. Warum? Weil sie so weitreichende Folgen haben. Ja, nee, ein Zinsgeschäft, das man eingeht, ist nicht nur lediglich, dass man sagt, okay, es ist eine kleine Sünde, sondern es ist ein Krieg, den man erklärt, Allah und seinem Gesandten. Und das ist eine gewaltige Sünde, die sehr, sehr weitreichende Folgen hat. Auf dich als Individuum, auf das Kollektiv und auf die gesamte muslimische Gesellschaft, wenn das dann eben so in der Masse gemacht wird, wie es heutzutage leider gelebt wird.
Schart al thalith, leysa lil muqridi an yashtarita زيادة في ماله الذي أقرضه لأن ذلك من الربا فلا يجوز له أخذها بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولا لأن المقرض إن اشترط زيادة في المال عند الرد دخلنا في ربا اسمه ربا النسيئة اللي هو زيادة المال مقابل الأجر يعني مثلا أقول لعبد الكريم خد الألف يورو قرض هترجعهم أنتوا اللي بعد شهرين أقول له طيب هتردهم 1200 لأن أنا باخد على الألف في الشهر 100 يورو شهرين هاخد 200 يورو فترجعهم لي 1200 يورو عين الربا هو ده ربا النسيئة ليه؟ لأن أنا اشترطت زيادة على رأس مالي الذي أقرضته لغيري وعشان كده بنقول القرض يرد كما هو حتى وإن طال الزمان وحتى وإن تغيرت قيمة العملة سواء بالنقص أو الزيادة لأن اسمه دين اسمه قرض يعني عبد الكريم من 10 سنين أقرضني 1000 يورو مثلا تمام كده أردهم للنهاردة 1000 يورو طيب هو كان أقرضني مثلا بالدرهم المغربي 1000 درهم من 10 سنين دلوقتي الدرهم المغربي قلت قيمته يعني من 10 سنين كان درهم دلوقتي مع التعويم والدولار وشغلانة نزل مثلا فالألف درهم زمان دلوقتي يعملوا 10,000 درهم قيمتهم يعني فأنا هرد له 1000 درهم فقط 1000 درهم فقط عن نقيض هو أقرضني مثلا 1000 يورو من 10 سنين كان قيمتهم بالجنيه المصري حوالي مثلا كان بيقول بسبعة جنيه اليورو يعني كان قول بسبعة آلاف جنيه مصري مع تعويم الجنيه والكذا وصل اليورو 50 جنيه مصري يعني 1000 يورو الآن يعملوا 50,000 لما أنا خدتهم كانوا عاملين 7,000 بس تمام كده رجعوا له برضو 1000 يورو ما قولوش بدل الجنيه والجنيه والضرب والراجل اداك ايه يورو رجعوا يورو فده القرض كما أخذت ترد طيب في شرط جاي تاني بقى اسمه أن يقوم المدين بالزيادة على القرض الذي اقترض دون اشتراط هذا جائز إنه يخش من باب الهدية وإكرام من أدانني يعني مثلا عبد الكريم كان أقرضني من 10 سنين 1000 يورو دلوقتي قيمتهم قلت قوي مثلا عشان أرد له الألف يبقى هو خسر كتير فأنا أعمل إيه بدل ما أرد له الألف أرد له 2000 يورو هو لم يشترط لكن أنا أردت مكافأته فيجوز للمدين أن يكافئ الدائن رفعا للحرج وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم في الدروس الماضية اقترض بكرا يعني جمل صغير، فلما جت أموال الصدقة طلب من أبي رافع أن يشتري بكرا ويرده للدائن، قال له لم أجد إلا خيارا رباعيا، مفيش جمل صغير، الموجود جمل عنده 6 سنين ودخل في السابع، يعني جمل يعني ممكن يكون 10 أضعاف البكر في الثمن. فالنبي قال اشتري له خيارا وأعطيه له، وهذا من حسن الأداء. فإذا جائز للمدين أن يرد بزيادة كمكافأة دون شرط إذا الدائن اشترط بقريبة، إذا الدائن اشترط بقريبة. معظم فتاوى الجنة الإخوة السوريين ربنا يحفظهم كانوا قبل الأحداث اللي مثلا مقترض 10,000 ليرة مثلا، مرت الأحداث وجاء ألمانيا وكذا، ودلوقتي الليرة بقاش ليها قيمة، خلاص ضاعت الليرة خلاص صح. بعد الأحداث العشرة آلاف ليرة دول بتوع زمان دلوقتي ما لهمش قيمة، يعني دلوقتي جيبوا كيس شيبسي إذا جابوه كمان، إنما زمان كانوا ممكن يشتروا بيت صح. فيجي يسأل الدائم يقول لك ده أنا اديته 10,000 ليرة وضاع، لازم يديني بقى بطلب منه 100,000. ربا يحرم، إنما هو لو حب يكافئ دي من عنده هو دون شرط. يعني انت كده شفت ان انت الليره خلاص ضاعت وكذا وكذا، وده الراجل ده يتضرر، فانا اردت اعمل ايه، بدل ما اديله 10,000 هديله 20,000، 10 زياده من عندي دون شرط جائز، لان يخش في نطاق الهديه، في نطاق المكافاه، في نطاق حسن القضاء. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. فسماحة المدين انه يزود مثلا اكراما دون شرط، انما لو الدائن هو اللي اشترط يحرم ذلك ودربا. يبقى اذا مكافأة المدين للدائن دون شرط جائزة شرعا، بتخش في حسن القضاء.
الله يبارك فيك.
Wir haben jetzt bereits zwei wichtige Punkte erwähnt, die Bestandteil eines Darlehensvertrages oder Bedingungen, die es gilt, bei einem Darlehen zu beachten. Wir kommen zum dritten und zum vierten Punkt. Und Alhamdulillah, für diejenigen, die diese Vortragsreihe länger verfolgen, sind es Punkte, die sie mittlerweile sehr gut kennen, weil sie diese schon sehr, sehr oft gehört haben. Der dritte Punkt, den wir erwähnen, als Darlehensgeber ist es für mich nicht erlaubt, einen Zinssatz ja nicht festzulegen. Beispielsweise, wir nehmen den Bruder Mohammed wieder, weil er die ganze Zeit mit Mohammed immer mit Mohammed, mashallah.
Und der Lehrer dem noch Arabisch. Er ist in Albanisch. Nur noch Karkutse oder Shushie Mir. Fand ich auch nicht direkt auf dem Telefon. Fadachnak, ja. Ich bin ein bisschen mit dem
Kirchen, ich bin ein bisschen Das war beispielsweise, wie wir gesagt haben, ich habe dem Bruder Mohammed, der Sheikh hat jetzt Witze darüber gemacht, gesagt, Mohammed hat bei jedem Schulden, bei ihm Schulden, bei mir Schulden, bei allen hat Mohammed Schulden, jeder kennt Mohammed mittlerweile. Beispielsweise, ich habe Mohammed, wir machen umgekehrt, Mohammed hat sehr, sehr viel Geld, Masha'Allah, sein Geschäft ist sehr groß, er hat sehr, sehr viel Geld, Allahumma barik, er gibt mir 1,000 Euro. Ich sage, Mohammed, ich brauche Geld, ich habe Geldprobleme, kannst du mir bitte 1.000 Euro leihen? Mohammed sagt, okay. Aber Mohammed sagt, ich gebe dir 1.000 Euro, aber nach 2 Monaten gibst du mir 1.200. Ne, das, jetzt, wo wir es um Zins machen, haben wir es umgedreht. Ne? La, okay, wir machen es wieder umgekehrt. Ich gebe Mohammed 1.000 Euro und ich sage zu Mohammed, Mohammed, nach 2 Monaten gibst du mir aber 1.200 Euro. Nicht 1.000 Euro, sondern 1.200 Euro. Und Alhamdulillah, diese Bedingung, die ist bei euch allen klar und wir haben das schon sehr, sehr oft erwähnt. Das ist ganz, ganz klar Riba, das ist ganz klar Zins, das ist ganz klar Haram. Auch nicht, und das ist wichtig zu verstehen, auch nicht inflationsbedingt. Yani, wenn ich beispielsweise sage, Mohammed, ich habe dir vor 10 Jahren 1.000 Euro gegeben und vor 10 Jahren war der Euro viel mehr wert, als er heute ist. Yani, du solltest mir eigentlich ein bisschen mehr als 1.000 Euro zurückgeben. Auch das ist Riba. Ganz egal, wie die Inflation sich entwickelt hat. Selbst wenn ich dir vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, ja, vor 30 Jahren gab es den Euro nicht. Sagen wir, vor 20 Jahren habe ich dir 1.000 Euro gegeben, ja, dann musst du mir heute genau 1.000 Euro zurückgeben. Ich kann dir nicht sagen, oh, vor 20 Jahren, der Euro war viel mehr wert und man hat viel mehr dafür bekommen, das ist nicht mehr wie heute, du musst mir mehr, nein. 1.000 Euro für 1.000 Euro. Und das ist auch das, die Fatwa, die der Scheich oft spricht, in Bezug auf unseren syrischen Geschwister, Barakallahu fihum, dass sie beispielsweise früher in Syrien, die Lira, die war sehr, sehr viel oder viel mehr wert, als sie heute wert war. Ja, beispielsweise, wenn du dir vor 20 Jahren von jemandem, sagen wir mal, 10.000 Lira geliehen hast, das war damals noch richtiges Geld, das war viel Geld. Das ist nicht so wie heute. Ja, mit 10.000 Lira heute kriegst du bei weitem nicht das, was du vor 20 Jahren bekommen hast. Aber wenn ich mir beispielsweise oder zwei syrische Geschwister vor 10 Jahren ein Darlehen hatten von 10.000 Lira und diese 10.000 Lira waren damals wirklich viel, 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 viel mehr wert als heute und ich möchte sie ihm heute zurückzahlen, muss ich ihm ganz genau wieder nur 10.000 Lira geben. Auch wenn er für diese 10.000 Lira vielleicht nichts mehr bekommt, subhanallah. Ja, ich glaube, mittlerweile hat sich der Kurs ein bisschen erholt, aber zeitweise war das ja absolut Katastrophe gewesen, was die syrische Währung angeht. Aber Fakt ist, wenn ich mir vor 20 Jahren 10.000 Lire geliehen habe, muss ich ihm heute wieder nur 10.000 Lire zurückgeben. Das ist der dritte Punkt. Inflationsbereinigung spielt hierbei keine Rolle. Ich gebe 1:1 den Betrag wieder zurück. Und jetzt kommen wir, und das ist die Verbindung können wir gerade schön schaffen, zum vierten Punkt. Der Darlehensnehmer darf aber von sich aus mehr geben. Das heißt, ich als Darlehensgeber, wenn ich jemandem Darlehen gebe, darf ich nicht die Bedingungen stellen, okay, ich gebe dir 1.000 Euro, du gibst mir 1.200 zurück. Aber er als Darlehensnehmer, wenn ich ihm 1.000 Euro gebe und er gibt mir freiwillig 1.200 Euro zurück, dann ist das kein Riba. Dann ist das kein Zins, das ist erlaubt und das ist sogar erwünscht, dass man gut ist. Das ist das, was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch beigebracht hat, wenn man sein Darlehen jemandem wieder zurückgibt, dass es zum guten Benehmen gehört, mehr zu geben. Und deswegen sagen wir an unsere syrischen Geschwister, wenn sie beispielsweise, und das trifft auf jedes Land zu, das vielleicht einen Krieg durchgemacht hat oder wo die Währung so stark gefallen ist, dass wenn du dir von jemandem, sagen wir mal, vor 20 Jahren 10.000 Lira geliehen hast und die Lira ist heute nichts mehr wert, sei großzügig. Anstatt dass du ihm 10.000 zurückgibst, gib ihm 20, 30, 25.000, wie auch immer zurück, um dich kenntlich zu zeigen, um Dankbarkeit auch auszudrücken dafür, dass er so lange gewartet hat und dafür, dass du auch Wissen darüber hast, dass das, was du ihm jetzt gegeben hast oder zurückgezahlt hast, bei weitem nicht so stark ist oder finanziell nicht so stark ist, wie das, was er dir vor 10, 20 Jahren geliehen hat. Das, liebe Geschwister, ist der dritte und vierte Punkt. Wir wiederholen. Die Rückzahlung, der Darlehensgeber darf keine Bedingungen stellen, dass er mehr zurückbekommt, aber der Darlehensnehmer darf aus Freiwilligkeit und Vorzüglichkeit und freiwilliger Frömmigkeit mehr zurückgeben als das, was er bekommen hat.
طبعا قصة محمد ذكرتني بموقف أحد الدعاة بيحكيه. كان في مصري مقيم في السعودية بلدياتنا من صعيد مصر. فالخطيب في المسجد اللي هو قريب منه كل جمعة يتكلم عن فرعون وموسى. فالأخ يتضايق يعني عشان فرعون ده مصري يعني كل شوية فرعون فرعون فرعون. ففي يوم راح للخطيب قال شيخنا حضرتك يعني أكثرت من الحديث عن فرعون ولا عشان مصري يعني ما عندكم مشركين مكة ليه ما بتتكلمش عن المشركين فالشيخ قال له خلاص وعد والله إن شاء الله الجمعة القادمة هتكلم عن مشركين مكة مش هتكلم عن فرعون تاني ماشي الأخ فرح راح قال لأصحابه بقى في السكن المصريين تعالوا بقى الشيخ النهاردة هتكلم عن المشركين في مكة وبالفعل والشيخ طلع من المنبر بدأ يتكلم عن أبي جهل عمرو بن هشام أبو جهل كذب رسول الله وعاد النبي وعاد الإسلام وحارب النبي يوم بدر فعل وفعل وقال عنه النبي إنه فرعون هذه الأمة عيني ما تفرق مش فايدة برضه محمد عيني أنا استلم وعبد الكريم من شروط القرض أيضا
الله يبارك فيك شيخ
تترجمه لنا
الشيخ Wie ihr wisst, die arabischen Witze sind natürlich auf Deutsch nur halb so witzig. Der Sheikh hat darüber gesprochen, dass wir, mashallah, der Bruder Mohammed, der wird immer in jedem Unterricht, geht zu Mohammed, 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 er hat Schulden bei mir, er hat Schulden bei ihm, er hat Schulden bei jedem. Man muss dazu sagen, für diejenigen, die im Livestream verfolgen, Mohammed sitzt genau hier vor uns, der hat, mashallah, diesen Platz auch gemietet. Niemand darf auf diesem Platz sitzen, Allahumma barik, das ist sein Platz und er hat bei jedem Schulden, subhanallah. So hat der Sheikh gesagt, er hat erwähnt, dass eines Tages wird erzählt über einen Ägypter, der in Saudi-Arabien gelebt hat. Und er war immer zum Freitagsgebet in einer gewissen Moschee gewesen. Und dieser Khatib, der hat in jeder Freitagspredigt hat er darüber gesprochen, wie schlimm Pharaon war für die, ne? Pharaon ist ja aus dem Gebiet von Ägypten gewesen. Und er hat immer über Pharaon gesprochen, Pharaon, Pharaon, Pharaon. Und eines Tages ging dieser ägyptische Bruder zum Prediger und hat ihm gesagt, warum redest du immer nur Pharaon? Hat es damit zu tun, dass ich Ägypter bin und immer vor dir sitze oder was? Und dann hat er immer ihm gesagt, komm beim nächsten Mal und dann reden wir über die Kuffar von Mekka. Und dann hat er sich gefreut und dann hat er seine ganzen ägyptischen Kollegen gerufen und hat gesagt, komm, wir gehen in diese Moschee. Heute redet er nicht über Pharaon, heute redet er nur über die Kuffar von Mekka. Und dann ist er hingegangen, der Prediger hat angefangen und hat gesagt, hat angefangen zu reden über die Kuffar von Mekka und Abu Jahl hat das gemacht und er hat das gemacht und er hat das gemacht. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn gesagt, Abu Jahl ist der Pharaon meiner Umma. Und dann ging es wieder um Pharaon. Und das ist, um zu zeigen, die Geschwister, die vor uns sind, die haben es nicht einfach.
Hamilna, Muhammad, Muhammad. Min shurut al-qard aydan, an yakuna al-muqridu malikan lima yuqriduhu, wa la yajuz lahu an yuqrida ma la yamlu. ودي نقطة خطيرة أوي يا إخوة. لأن بعض الإخوة الله يهديهم ويصلح حالهم بيكون عندهم أموال أمانات. يعني مثلا عبد الكريم شايل عندي أمانة 5000 يورو. دي أمانة. يجي محمد عايز يقترض مني فروح مديله من 5000 بتوع مين؟ عبد الكريم. هذا يحرم يحرم لأن الأمانة حرز لا يجوز التصرف فيها لا يجوز التصرف فيها. ده دلوقتي يا أخي سبحان الله سبحان الله تسمع عن إخوة ودي مصيبة كبيرة إما يكون الأخ اللي المناط به الالتزام والاستقامة مفسد في المعاملات ياخد أمانات الناس قالوا بيقرض ده ويقرض ده وساعات بيستثمرها لنفسه. دي المصيبة الأعظم اللي يشغل أموال الأمانات لنفسه وياخد ربحها. شفت المصيبة رحنا فين؟ وأخ هو فعلا أخ بالشدة أخ منه ده أنا بسميه فخ مش أخ. إلا المعاملات المادية يا إخوة إلا الأموال فما ينفعش تقرض أحدا مما لا تملك بل بعضهم من الإفساد المالي أموال الزكوات. يجي مثلا عبد الكريم بيثق في الشيخ سيد في دينه فعنده مال زكاة يقول له يا شيخنا أنا معرفش أتصرف في الزكاة فخد الإيه الأموال دي تصرف فيها اديها للمستحقين مثلا. الشيخ سيد بدل ما يتقي الله في المال ده ويروح يدي للمستحقين قال يقول لك أنا خليت منه جزء هنقرضه للناس ويرجعوه. قرض مين؟ هل أنت تملك هذا المال؟ ده حقوق ناس لا يجوز لا يجوز ادخاره ولا يجوز استثماره ولا يجوز إقراضه للناس لأن ده حقوق. اللي جاي يقترض ده حقه إنه ياخد زكاة المال اعتهاده ده حقه مش تقول لي قرض. أصل إحنا بنحاول نوسع على الناس ونفرق قرض المكروبين فبناخد جزء من مال الزكاة نخليه للقروض لا يجوز يحرمو. فهمت يا محمد؟ برضو محمد مش أنت بقى في محمد في محمد تاني أهو عشان ما تزعلش. فإذا من شروط القرض ألا تقرض إلا ما تملك. لما يجي عبد الكريم يقترض مني ما ينفعش أقرضه مال محمد برضو معلش يا محمد أقرضه من مالي أنا. يبقى ده شرط مهم أوي نخلي بالنا عشان الفساد المالي في بعض المعاملات نسأل الله السلامة.
أمين يا رب.
الشرط السادس والأخير اللي اختم به اللقاء من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها. يعني أنت عايز قرض أديه لك 50,000 جنيه مصري، طيب تعال يعمل العقد يديله 40 بس ويسدد إيه 50. ربا محرم على أن يردها المقترض كاملة. فمثلا يطلب المقترض من البنك مبلغ 100,000 فيعطي له البنك 80,000 ويشترط عليه أن يردها 100، وهذا من الربا المحرم. طبعا بعض العمائم المضلة سمت الحرام بغير اسمه كما أخبر النبي، فسمت تلك الفوائد استثمارا، وهذه الطامة يا إخوة، فأوقع الناس في الحرام. والذي يفتي بهذا فتواه دليل على عدم خشيته من ربه، فلو شم ريح العلم وعرف ربه حق المعرفة لعلم أنه بذلك قد فتن الناس وأضلهم، وأنه سوف يتحمل أوزار كل من أخذ بفتواه. فكل من أفتى الناس بحل الربا فلينتظر السؤال بين يدي الجبار، فليعد للسؤال جوابا وليعد للجواب صوابا. سوف تذهب الدنيا بمناصبها وجاهتها، تذهب بمالها وقصورها، هتذهب بالشهرة التي رامها هؤلاء، ويبقى الحساب، نسأل الله السلام. فإذن يا إخوة لابد من خشية لله تعالى في المعاملات المالية، لأن الأمر عظيم. وبهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء بعد العودة إن شاء الله من العطلة، هنقف مع الرهن والأحكام المتعلقة به إن شاء الله تعالى.
Zum Ende des Vortrages kommen wir jetzt zu den letzten zwei Bedingungen, die wir erwähnen. Wir haben bereits vier Bedingungen erwähnt. Die fünfte ist, dass der Darlehensgeber nicht nur Besitzer der Sache sein muss, sondern auch der tatsächliche Eigentümer. Und darin liegt der Unterschied. Der Besitzer ist lediglich jemand, der die physische Kontrolle über eine Ware hat, aber der tatsächliche Eigentümer ist derjenige, der auch die rechtliche Befugnis über diese Ware hat. Das heißt, es ist nicht ausreichend, Besitzer zu sein, sondern du musst Eigentümer sein. Und der Sheikh hat das schöne Beispiel gegeben, wenn ich beispielsweise dem Sheikh Geld anvertraue, das er bei sich behalten soll, aus welchem Grund auch immer, ich verreise oder wie auch immer, ich habe einen gewissen Geldbetrag bei ihm abgelegt, dann ist es für ihn nicht erlaubt, diesen Geldbetrag oder mit diesem Geldbetrag ein Darlehen einzugehen oder ähnliches. Denn er ist in diesem Moment ist er Besitzer dieses Geldbetrages, aber er ist nicht der tatsächliche Eigentümer. Und das ist auch etwas, was heutzutage sehr, sehr, sehr fatal ist. Auch bei der Verteilung der Zakat beispielsweise. Ob wir jetzt von Organisationen sprechen oder von Einzelpersonen, dass du jemandem deine Zakat anvertraust und er gibt aber deine Zakat nur teilweise weiter, weil er sagt, mit dem anderen Betrag machen wir irgendein Geschäft und dann kriegen wir mehr raus und so weiter und so fort. All das ist verboten. Du bist nicht Eigentümer dieser Gelder. Du bist Besitzer, aber du bist nicht Eigentümer dieser Gelder. Und deswegen ist es nicht erlaubt, so zu handeln, wie du es für richtig hältst oder ähnliches. Sondern die Zakat muss voll und ganz verteilt werden an den Zakat-Berechtigten. Und genauso gilt es bei jedem anderen Geschäft. Wenn du Eigentümer bist, dann darfst du mit deinem Geld machen, was du möchtest. Aber wenn es nicht tatsächlich dir gehört, du nicht das Eigentum darüber hast, dann ist es dir verboten. Die sechste Bedingung ist das, was auch schon bei jedem gegenwärtig bekannt ist, ist die Rolle der Banken heutzutage, dass man beispielsweise von der Bank 100.000 Euro Kredit möchte. Die Bank gibt dir beispielsweise nur 80, sagt dir aber, du musst aber trotzdem 100 aufgrund der Tilgungsrate und des Zinssatzes beispielsweise 100.000 Euro zurückzahlen. All das sind Formen des Zinses, wie wir sie auch kennen und wie sie verboten sind. Letztendlich, liebe Geschwister, gilt es abschließend des heutigen Vortrages zu sagen, dass diese Geschäfte mit Finanzmitteln, das ist ein Geschäft, das tagtäglich passiert. Ja, tagtäglich werden Geschäfte abgewickelt, sei es jetzt finanzieller Natur oder wie auch immer. Tagtäglich überall so viele, wie man sie gar nicht zählen kann. Und bei ganz, ganz vielen, auch innerhalb der muslimischen Community, werden so viele Dinge falsch gemacht,
weil man nicht das nötige Wissen darüber hat. Es werden so viele Dinge abgeschlossen, die eventuell haram sind, die eventuell verboten sind. Man hat nicht das nötige Wissen, aber man hat auch nicht gefragt. Und deswegen, liebe Geschwister, ein guter Ratschlag an jeden Einzelnen, wenn du vorhast, ein Geldgeschäft zu machen, wenn du vorhast, Gold zu kaufen, zu verkaufen, irgendein Investment oder wie auch immer, scheu dich nicht davor, frag nach. Oftmals liegen so tiefgründige Dinge da, warum es verboten ist, was du vielleicht überhaupt gar nicht begreifst oder wo du nie drauf gekommen bist. Und jeder von uns sollte wissen, man wird über sein Geld befragt, woher man es hat, in was man es ausgegeben hat. Diese Dunja ist vergänglich. Es sind ein paar gezählte Tage und dann wird jeder von uns gehen, dann wird jeder von uns beerdigt und jeder von uns wird vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und wird befragt. Und deswegen sollte man sich diesen Dingen sehr, sehr gut bewusst sein und aufpassen, welche Geschäfte man tätigt und sich davor hüten, in Haram-Geschäfte zu fallen, obwohl man die Möglichkeit gehabt hätte, danach nachzufragen. Liebe Geschwister, jazakumullahu khairan für das Zuhören. Das war jetzt vorerst, wie ihr wisst, der letzte Vortrag. Der Sheikh Hafidhahullah wird bald verreisen. Ja, montags war das jetzt der letzte Vortrag gewesen. Diese Woche finden noch Vorträge statt. Ich glaube, bis einschließlich Freitag. Aber der Montagsvortrag wird dann pausieren, bis der Sheikh Hafidhahullah inshallah wieder zurückkehren wird. Jazakumullahu khairan.
Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Kann schon wieder kein Fibes, Asila al-Bas. ما في أسئلة؟
جزاك الله خير.
متأكد يا أبا يونس؟
متأكد.
طيب خير إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم.